Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Heute zum Thema Identification in Nordics. Wir wollen das ganze Thema e-Ident oder Identifikationsservices genauer diskutieren, was wir jetzt auch im Rahmen von Deutschland sehr stark durch den Verimi-Lounge in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die Nordics sind da ein bisschen weiter und deswegen haben wir uns wieder unsere Gäste dazu genommen von Aquad Consulting, Steven und Frank, die ja schon den erfolgreichen Podcast rum und den Payment in den Nordics gemacht haben, die ja auch ein bisschen bei dem Thema ein bisschen weiter sind als wir hier in Deutschland. Bevor ich die beiden kurz vorstelle, nochmal den Dank an unsere Sponsoren. Das ist in diesem Monat die Concardis mit der Pay Engine und die Firma Fusun mit Haugen Aufhäuser mit dem Protecting Accelerator Programm. Da nochmal der Hinweis, alle Startups bitte anmelden für das Programm bis zum 29.04. Es winken 10.000 Euro Preisgeld, als auch eine interessante Reise mit Investoren-Meetings nach China. So viel zu den Sponsoren, vielen Dank. Und jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Frank und Steven, stellt euch doch bitte nochmal vor, für diejenigen, die den alten Podcast nicht gehört haben.
Ja, mein Name ist Frank Wunderlich, bin Partner bei Aquad Consulting in Hamburg, wohne aber in der Cashless Society Schweden, arbeite seit über 20 Jahren für Aquad und davon ungefähr 15 Jahren im Bereich Payment rund um Issuing, Acquiring, die klassischen Themen.
Ja, mein Name ist Steven Jakob, auch Partner bei Aquad seit 12 Jahren im Payment unterwegs und wir gucken immer ganz neidisch von Hamburg zu unseren Kollegen nach Oslo und Stockholm, weil die halt einfach, wie wir auch in dem letzten Podcast Payment in the Nordics 136 berichtet hatten, grob gesagt eine ganze Generation weiter voraus sind, was mobiles Bezahlen und so weiter angeht. Und ja, ein ähnlicher Vorsprung ist auch beim Thema Identifications zu beobachten.
Ja, wir hatten das ja beim letzten Mal auch schon angesprochen. Also wir werden auch in den Shownotes nochmal den Link zum alten Podcast reinsetzen. Aber wir hatten das beim letzten Mal auch schon angesprochen, als wir das Thema Identification hier ein bisschen kurz gestriffen hatten und der Frank so ein bisschen entspannt sagte, naja, das ist ja schon das Problem, dass ich da verschiedene Anbieter habe. Bei uns haben die Banken sich alle zusammengerissen zu einem Anbieter und das funktioniert. Wie ist denn der Status in den Nordics zum Thema Identification? Ist da auch noch alles Google-Login und Facebook-Login oder ist da schon Banking-Login der meistgenutzte Use-Case?
Also der meistgenutzte Use-Case ist ganz klar, ich rede jetzt mal mit Schweden an, Bank-ID, Durchdringung von über 95% in der Bevölkerung, also im Alter von 20 bis 50, jetzt bei über 50-Jährigen noch über 50% Durchdringung. Also es ist wirklich angekommen, wird häufig genutzt. Im Schnitt letzten Monat hat jeder der angemeldeten User es einmal am Tag verwendet, also am Tag.
Einmal am Tag.
Ach du meine Güte. Das heißt, der gute alte Toothbrush-Test, der ist zumindest in Schweden schon mal knapp erfüllt.
Und wo nutze ich das dann? Zum Login für meinen E-Mail-Account oder was sind die meistgenutzten Anwendungsfälle?
Die meistgenutzten Anwendungsfälle kommen sehr aus dem Bereich Banking. Also um mich vorneweg, wie der Name Bank-ID ja schon sagt, mich in meinem Online-Banking anzumelden, um Zahlungen zu autorisieren, um Transaktionen zu autorisieren. Funktioniert auch als zweiter Faktor bei Kreditkartenzahlungen im Online-Geschäft. Wird auch verwendet, um das mobile Zahlverfahren Swish zu autorisieren. Und dann überall da, wo ich ein Userkonto habe, kann ich mich mit Bank-ID anmelden. Also es gibt fast keine Anwendung mehr in Schweden, wo ich dieses klassische setze ein Userkonto auf mit User und Passwort. Das gibt es de facto gar nicht. Also ich melde mich fast immer mit einer Bank-ID an und das geht querbeet vom Nahverkehrsbetrieb über meine Versicherung. Ich kann damit sämtliche Behördengänge erledigen, ich kann Fahrzeuge anmelden, ich kann umziehen, ich kann meine Steuererklärung abgeben, ich kann alles damit machen am Ende des Tages.
Das heißt, wir sehen, die Märkte dort sind wirklich weiter voran und deswegen ist das auch ein total aktuelles Thema, gerade da hinzugucken, weil ich glaube, Jochen, wir in Deutschland, wir gucken da häufig immer nach Amerika zu den GAFAs, aber da haben wir total etablierte Verfahren und das quasi in einer Gemengelage, gerade in Deutschland. Verimi hat letzte Woche gestartet. Die Piloten für Yes laufen seit ein paar Monaten. Wir haben Wechselwirkungen zu GDPR und DSGVO. Regulatorischer Rahmen ist geschaffen worden für die elektronische Signatur, Stichwort eIDAS. Deswegen ist es einfach richtig, richtig interessant, mal zu gucken, wie das Thema Digitalisierung in den Märkten läuft, wo es einfach schon etabliert ist seit vielen, vielen Jahren. Und das sind die Nordics an allererster Stelle, aber auch in Europa, Baltikum, Niederlande, Belgien. Und deswegen haben wir ein paar Themen für heute mitgebracht. Und das erste Thema ist quasi nochmal erklären, was ist Identification eigentlich? Also ich glaube, nicht jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß sofort, was da eigentlich dahinter steckt. Dann gucken wir uns nochmal spezifisch an, wo stehen die Nordics, Europa, Deutschland? Was für Trends sieht man eigentlich in diesen etablierten Märkten, die ein reifes Stadium erreicht haben oder reif noch nicht, aber etabliert? Da kann man eine ganze Menge lernen. Und am Ende möchten wir gerne die Frage diskutieren, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, um als ein Identification Scheme in den Markt einzutreten? Und das ist auch wieder ein zweiseitiger Markt. Da ist auch wieder das Thema kritische Masse ganz, ganz relevant. Und hier lassen sich ganz wunderbar Parallelen zum Payment-Markt ziehen, denn die Logiken hier sind sehr, sehr ähnlich und da wurden viele, viele Erfahrungen gemacht. Und abschließend kann man mit diesen Erkenntnissen vielleicht dann auch einen Ausblick auf Deutschland wagen und ein bisschen hypothetisieren, was hier passieren kann.
Ja, das ist sehr spannend, weil letztendlich, wir haben ja das bei der PEX-Konferenz auch als auf dem Panel gehabt, als Verimi und Yes da waren. Da hat dann am ganz am Ende der Arnold Käse und diejenigen, die nicht dabei waren, können das nochmal als Podcast hier anhören, auch einen Appell an die Händler gemacht, nach dem Motto, liebe Händler, ihr wollt natürlich nur einen Button zur Identifikation, aber jetzt haben wir mehr Anbieter und jetzt könnt ihr überlegen, entweder implementiert mal zumindest 2-3 Buttons am Anfang und dann wird vielleicht irgendwann auf einen Button hinauslaufen oder ihr macht gar nichts und dann bleibt es auf jeden Fall bei Google und bei Facebook. Und ob ihr diese Daten dann weggeben wollt an Google und Facebook, ist natürlich so eine Frage. Also von daher, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir dann am Ende auf jeden Fall nochmal vertiefen sollten, was denn die Erfahrungen sind und was dann in den Nordics auch funktioniert hat und wovon man dann vielleicht auch hier in Deutschland noch ein bisschen was lernen kann.
Genau so. Vielleicht nochmal kurz einsteigen, was ist eigentlich Identification? Ich glaube, jeder, der in den letzten Jahren irgendwo ein Bankprodukt abgeschlossen hat, selbst bei einer Direktbank oder sowas, kennt wahrscheinlich diesen Prozess, dass man an seinem Rechner sitzt, die ganzen Daten eingibt, dann irgendwo unten einen Knopf drückt und sagt, ja, ich möchte jetzt ein Konto eröffnen und dann hofft, dass er gleich damit loslegen kann und dann kommt wahrscheinlich immer sowas, vielen Dank für Ihren Antrag, wir bewerten die Unterlagen, danach schicken wir Ihnen postalisch die Sachen ausgedruckt zu und Sie müssen sich in Ihrer Postfiliale identifizieren. Oder wenn man Glück hat, läuft das vielleicht noch über Videoident. Das heißt, das ist, glaube ich, von der User-Convenience nicht das Allerbeste. Und zum Teil dauert das auch einfach lange, gerade Postident, da können Kunden abspringen und so weiter. Und das Charmante bei dem Thema Identification ist, dass das alles digital geht. Und da gibt es eigentlich zwei Punkte dafür. Das ist einerseits die Identifikation und Authentifizierung. Die Identifikation bedeutet, ich habe irgendwie so eine Art sicheren Datencontainer, der dauerhaft die Angaben zu meiner Person enthält. Diese sind dann optimalerweise auch nach den Vorgaben des GWGs oder der KYC-Regulierung verifiziert. Das heißt, ich habe an einem Ort im Web meine Identität hinterlegt.
Also vielleicht noch da eine. Wieso geht das in Skandinavien super gut oder in Nordics? Es ist der springende Punkt, es muss mobil sein. Das heißt, also ich muss am Ende meine Identität mobilisieren. Das heißt, ich habe es am Ende in einer App auf meinem Mobilgerät. Das sehen wir auch, Lessons learned. Also Bank-ID ist ein uraltes Verfahren. Das fing an mit so einem Token- und Kartenlesergerät. Und die Nutzung ist erst durch die Decke gegangen, als es eine mobile Anwendung draus geworden ist.
Das heißt, wenn ich, als ich Dienstleistern die Möglichkeit gegeben habe, dass ich jederzeit mit meiner App die Authentifizierung gestatte
und die Identifizierung
und dadurch dem Händler den Zugriff auf diese Daten, die identifiziert er, die Daten ermögliche und durch diese Mobilisierung und dadurch Zugriff für sämtliche eigentlich Konsumenten, die nicht irgendwelche Geräte zusätzlich haben wollen, ist es dann quasi erst abgegangen.
Richtig. Dazu mal eine Frage. Wir haben ja in Deutschland, wenn ich Verimi mit Yes vergleiche, zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Während Verimi ein zentraler Ansatz ist, also dass alle Informationen und Identifikationen bei Verimi liegen, ist Yes ja ein dezentraler Ansatz, dass die Informationen oder Identifikationen in den verschiedenen Banken liegen. Wie ist es denn da bei euch in Nordics geregelt oder in Schweden geregelt? Ist BankID ein zentraler Service, wo alle, was sagen die Schlüssel oder alle Identifikationen zentral gespeichert werden, oder ist ein eher dezentraler Service und BankID ist nur eine Routing-Instanz?
Das ist eine Mischung. Also letztendlich, also mal angefangen, BankID an sich in Schweden ist ja ein Konsortium, wo wiederum die ganzen Banken dran beteiligt sind. Also es ist eine gesamthafte Bankenlösung und das heißt, dass also die Identität von der Bank festgestellt wird, und zwar von der jeweiligen Bank. Ob es eine SEB, eine Swedbank ist oder ein Handelsbanken, ist egal. Das heißt, dort liegt ja auch dann das Thema Identität. Gleichzeitig birgt aber die Bank gegenüber BankID für die Identität. BankID, ich kopple quasi meine BankID mit einer Identität von einer Bank. Und die ist dann wieder, diese BankID-ID ist zentral. Wenn man so will, ist es der Yes-Ansatz,
der nochmal zwischenaggregiert wird.
Der, wenn man sich so vorstellen würde, Yes würde jetzt nicht nur von der Sparkasse herkommen, sondern hätte noch die Genossen dran, hätte die Deutsche Bank dran und so weiter.
Und die haben alle so einen zentralen Hub, der heißt BankID, und da sind diese Daten vorhanden.
Genau. Mhm.
Okay, und in diesem zentralen Hub liegen dann auch alle Informationen? Also da liegt meine Adresse, da liegt mein Geburtsdatum, oder liegen da nur Referenzinformationen, die dann woanders hinrouten?
Also wir haben ja in Schweden die Besonderheit, dass diese zentralen Informationen liegen eigentlich an einer anderen Stelle. Und zwar habe ich ja in Schweden die sogenannte Personennummer, die Nummer, die eigentlich schon mein Geburtsdatum preisgibt, und mit der ich schon bei der Steuerbehörde nachfragen kann, wo ich wohne und die rudimentären Anschriftdaten bekomme. Was BankID leistet, ist zu sagen, okay, zu dieser Personennummer bestätige ich, dass derjenige mit dieser Personennummer auch derjenige ist, der vorgibt zu sein.
Okay, verstanden. Ja, okay, dann kann man es nicht direkt vergleichen, ja.
Okay. Also am ehesten von der Funktionalität her ist es am ehesten der Yes-Ansatz.
Mhm. Also Leerrohr legen zu bestehenden Identitätsdaten.
So ist es. Mhm.
Ja.
Was sind die Haupt-Use-Cases, wo ihr in Schweden das einsetzt?
Hatten wir eben ja schon. Also im Prinzip gibt es Also überall da, wo ich mich identifizieren muss, anmelden muss, kann ich BankID einsetzen. Für ganz einfache Fälle sieht man hier und da nochmal einen Facebook-Connector oder einen Google-Connector. Aber der Großteil aller Anwendungen läuft über BankID, beziehungsweise also mobile BankID an vorderster Front, dann nochmal die herkömmliche BankID als zweite Variante.
Die auch schon Nutzername mit Passwort verdrängt hat an vielen Stellen.
Genau. Richtig. Also Username, Passwort findet so gut wie gar nicht statt.
Das finde ich beachtlich. Das heißt, die ganzen, was weiß ich, Bonusprogramme oder sonstigen Sachen, die man hat, wo man als Deutscher es eigentlich gewohnt ist, zu sagen, ich muss mich mit E-Mail-Adresse üblicherweise und Passwort anmelden, da seid ihr drüber hinaus und überall quasi Single Sign-On für alle Dienste, die ihr in Schweden habt.
Ja.
Das ist mal ein Mehrwert, möchte ich sagen.
Mhm. Absolut, absolut. Und das geht auch für B2B oder ist es nur B2C?
Das geht für beides. Also es gibt auch Bank-ID in dem B2B-Bereich, aber logischerweise sind die großen Nutzerzahlen kommen aus dem B2C-Bereich.
Aber wir haben auch ganz viel Mehrwert auf B2B-Seite. Wir haben jetzt primär so aus Kundenseite geguckt, was ist der Mehrwert so von einem Single Sign-On. Aber wenn ich mich mal in die Perspektive einer Bank versetze beispielsweise, habe ich das erste Mal eine volle Digitalisierung von irgendwelchen Antragsprozessen. Ich habe nicht mehr die Erfordernis, irgendwie zwischen 6 und 12 Euro für ein Postident-Verfahren zu zahlen. Ich habe keinen physischen Kontakt mehr mit dem Kunden in der Filiale. Ich muss nicht nachtelefonieren, wenn irgendwelche Daten nicht sauber waren. Ich habe keine Dubletten. Ich habe rechtsverbindlichen digitalen Vertragsabschluss und total wichtig, eine höhere Conversion Rate, weil der Kunde nicht die Möglichkeit hat, sich das über ein paar Tage nochmal zu überlegen und dann am Ende des Tages quasi zu sagen, na, ich unterschreibe hier doch nicht. Das ist natürlich A, ein Kostenvorteil, aber über die Conversion Rate, die dann höher ist, auch ein Erlösvorteil. Und ich glaube, bei Bestandskunden zum Teil braucht man auch gar keine Login-Infrastruktur mehr, oder?
Nee, beziehungsweise ich hab natürlich noch einen anderen Vorteil. Wenn ich kein User und Passwort bei mir auf dem Premises habe, kann mir das auch keiner klauen.
Stimmt, das Thema Fraud.
Ja, also klar, auf der einen Seite kann ich sagen, es ist natürlich zentralisiert, da gibt es eine Bank-ID, wenn ich die glaube, habe ich natürlich alles drauf, aber das ist ja wiederum ein Zwei-Faktor. Also ich kann mit Ident als solches kann ich nichts anfangen, sondern ich muss hier nochmal jedes Mal bestätigen, dass ich es wirklich bin. So dass eigentlich das Thema Identitätsdiebstahl und Hacken von Konten, dass das eigentlich auch mit einer zentralen Bank-ID-Lösung auch vorgebeugt wird.
Beeindruckend, beeindruckend. Und ist das nicht nur in Schweden so, sondern auch in anderen Ländern oder sticht Schweden da hervor?
Also vergleichbar, am ehesten vergleichbar noch mit Norwegen. Dort heißt es übrigens auch Bank-ID, hat aber nichts miteinander zu tun, außer dass es mehr oder weniger das gleiche Setup ist. In Finnland und in Dänemark gibt es auch Initiativen, die auch relativ weit verbreitet sind. In Dänemark die NEM-ID und in Finnland nennt sich das Tupass. Die sind aber dann kommen erst dieses Jahr mit einer mobilen Version der ID raus, sodass diese eigentlich noch nicht in diesen super, super Use Case reingelaufen sind, wie in Schweden und Norwegen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, man kann, also selbst wenn ich um meinen PC sitze und ich logge mich irgendwo bei der Bank ein, habe ich immer noch mein Handy daneben liegen und das nutze ich dann schnell, um mit der Bank-ID mich zu bestätigen, um das Login dann durchzuführen. Oder ich mache das direkt in App sozusagen, aus meiner Banking-App direkt in die nächste Banking-App. Und das geht natürlich nur mit einer mobilen Version. Und sowohl Finnland als auch Dänemark werden bis spätestens Q3 eine mobile Version ihrer EIDs gelauncht haben. Und dann werden wir da auch sehen, dass wir da Wachstumsraten haben. Also nur mal so zum Vergleich, in den letzten 5 Jahren ist die Nutzung in Schweden jährlich um über 60% gewachsen. Und die Finnen sind bei ungefähr plus 5% und das größte Wachstum kommt aus der mobilen Anwendung heraus.
Okay, gut. Und jetzt war oder ist ja Payment auch ein Use Case, der eng an Identifikation ist. Also wenn ich auf der einen Seite einsteige bei einem Händler und sage, hallo, ich bin der Jochen, oder bei einem Vertrag und sage, hallo, ich bin der Jochen, ist ja irgendwo immer noch eine Payment-Komponente dazu. Ist das verschmolzen oder ist es komplett getrennt und Bank-ID ist wirklich nur ID und der Kunde hat dann weiterhin noch eine Payment-Page, wo er dann sagen muss, ich möchte dann eben vielleicht auch nicht mehr der Bank bezahlen?
Das ist genau so. Also im Prinzip ist es auch so, ich agiere den Kunden auch nur da, wo es wirklich notwendig ist. Also jetzt mal ein Beispiel, ich gehe jetzt mal in einen Online-Handel für Elektronikwaren und kaufe mir eine neue Stereoanlage. Da brauche ich nicht unbedingt den Kunden vollwertig zu identifizieren. Weil am Ende des Tages liefere ich Leistung gegen Entgelt und ich gehe dann auf die Payment-Page. Da kann es sein, dass ich entweder über Klarna mich auschecke und mich da nochmal identifiziere oder dass ich eine Kreditkartenzahlung mache und da nochmal Bank-ID verwende. Mhm. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt einen Versicherungsvertrag abschließe. Da kann ich mich mit Bank-ID voll identifizieren, was ja in Deutschland nicht möglich ist. Dann muss ich ja zumindest bei den Personenversicherungen, also Lebensversicherungen, muss ich mich ja nochmal identifizieren lassen. Das kann ich dann direkt machen und das Thema Bezahlen ist wieder völlig unabhängig davon. Da kann ich auch sagen, ich möchte per Rechnung zahlen zum Beispiel.
Okay. Ja gut, wenn natürlich eine Bank ein eigenes Zahlverfahren hat, wäre es natürlich sinnvoll, das mit der ID zu mergen, nach dem Motto, wenn ich weiß, dass der Jochen kommt und sich identifiziert, dann kann er natürlich auch gleich mit dem Zahlverfahren bezahlen, was ich ihm auch noch mit anbiete, sofern er das will. Und nochmal den Prozess noch ein bisschen schlanken.
Ja, durchaus valider Ansatz, den man auch sieht. In Norwegen beispielsweise ist ja das Bank-ID-Verfahren, Frank hat es gerade gesagt, gleiches Setup, auch ein Gemeinschaftsunternehmen der norwegischen Bankwirtschaft. Genauso wie das mobile Zahlverfahren WIPS und das nationale Debit-Scheme Bank-Accept. Und diese drei Assets werden jetzt gerade in einem Joint-Venture gebündelt, weil dort die Bankwirtschaft sagt, es ist total sinnvoll, Identität und Bezahlen zusammen mit einem effizienten Bezahlverfahren, also nationalen Scheme statt internationalen Scheme zu kombinieren, um die Rundumsicht auf die Kunden zu haben und tolle Use Cases zu haben. Ähnliches sieht man auch in Niederlanden übrigens.
Mit Ideal dann.
Genau.
Also die Verlängerung von Ideal, ja, genau, ne? Bis
Ideal, genau richtig, ja. Also gleiches Erlebnis, ähnliches Brand. Ideal ist ja quasi das Online-Zahlverfahren in Niederlanden, was so ein bisschen funktioniert wie Sofortüberweisung, ist ja der absolute Platzhirsch am Markt.
Über 60% im Online-Handel haben die.
Krass. Und die haben jetzt Anfang 16 mit Pilot angefangen, 17 offiziell quasi dieses Thema Identifikation auch mit anzubieten. Der gleiche Gesellschafterkreis, also auch wieder Konsortium der niederländischen Banken. Und die haben halt den schlauen Move gemacht, zu sagen, die Kunden kennen alle schon Ideal. Ich liefere ihnen fast das gleiche Verfahren bzw. Erlebnis, wenn ich mich identifiziere. Ich habe einen ähnlichen Button, ich habe ein ähnliches Logo. Es klingt sogar ähnlich, statt Ideal dann IDIN. Und das ist eigentlich, wenn wir dann später nochmal über die Frage kritische Masse kommen, auch einer der Erfolgsfaktoren, wie man Kunden mitnimmt. Absolut. Einfach kleine Evolution in Schritten, die er verdauen kann.
Absolut. In dem Kontext, für die es nicht wissen, PayPal spielt in Niederlande keine Rolle, hat irgendwie einen totalen Marktanteil von irgendwie 5 oder 6%, weil die niederländischen Banken mit Ideal eben frühzeitig den Markt besetzt haben, ein gutes Angebot geliefert haben und daran hat sich PayPal, obwohl sie den führenden Marktplatz, der dann Marktplatz heißt, also relativ naheliegende niederländische Übersetzung, übernommen hatten, hat sich PayPal da extrem schwer getan, überhaupt Relevanz zu bekommen und tut sich das bis heute. Also von daher rechtzeitig passendes Produktangebot dem Kunden anbieten und dann klappt das auch mit dem Marktanteil. aber Frank, du hattest vorhin gesagt, in Schweden würde die Bank-ID mindestens einmal am Tag genutzt. Ist das in den anderen Ländern in Nordics genauso? Also haben die auch so eine überwältigende Nutzung der Kunden oder ist es noch ein bisschen hinten dran?
Also du musst das ein bisschen relativieren. Also eine der Haupt-Use-Cases für die Bank-ID ist auch Swish. Und im gleichen Maß, wo jede Swish-Zahlung wächst, wächst auch meine Nutzung der Bank-ID. Nichtsdestotrotz sind auch in den anderen Ländern, also gerade Norwegen, das Thema Bank-ID prominent vertreten und hat ungefähr dieselben Durchdringungen, nur nicht unbedingt dieselbe Nutzungsfrequenz, also was das Anzahl pro Transaktion am Tag angeht. Aber ich glaube, das ist trotzdem gigantisch hoch. Also das ist überall vertreten. Interessant ist eigentlich ein anderer Fakt an der Stelle, wenn wir gerade über Norwegen sprechen. Man kann natürlich argumentieren, ich habe jetzt hier bei diesen verschiedenen Identitäten, also wenn ich sage, ich habe ein Facebook Connect, ist ja auch eine Form von einer Identität oder einer Autorisierung, habe ich ein Low Level of Trust. Also ich habe keine Ahnung, wer eigentlich wirklich hinter dem Facebook-Profil steckt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier eine voll GWG-konforme Identifikation habe, habe ich ein sehr starkes Trust-Level sozusagen. Die spannende Frage ist, muss ich jetzt wirklich alles auf diesem höchsten Trust-Level machen? Ja, oder ob es nicht Use Cases gibt, wo ich meinetwegen mich zuerst in der Bank-ID identifiziere, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das jetzt hier meinetwegen der Jochen ist. Der hat sich einmal bei mir mit der Bank-Identification identifiziert, er benutzt sein Smartphone und ich switche dann auf eine Touch-ID oder Face-ID und nutze dann das als Identifikation zusammen mit dem, was ich schon vorher mal als Identifikation genutzt habe. Und wir sehen jetzt in Norwegen Vipps, was ja das Bezahlverfahren ist.
Das mobile, ja.
Das mobile. Und ungefähr eine Community von 3 Millionen Nutzern hat, was 80% der Norweger entspricht, im Verhältnis. Dass die eigentlich jetzt angekündigt haben, eine sogenannte Vipps-ID rauszubringen. Die sagen, das mobile Bezahlverfahren ist etabliert, ich habe eine große Community, die meisten Leute sind auch über Bank-ID identifiziert worden, ich bin mir relativ sicher, wer die Leute hier sind. Lieber Merchant, du kannst auch auf Vipps-ID zurückgreifen und hast dann auch eine relativ hohe Sicherheit über den Kunden, der bei dir was beantragt, auf die Seite kommt und so weiter. Hast dann nicht die, ich habe 100% GWG und Ausweis gesehen und so weiter dahinter, aber ich würde mal sagen, für die Menge der Use Cases völlig ausreichend.
Und billiger wahrscheinlich.
Und billiger am Ende des Tages, genau.
Das heißt, dann hat ein Dienstanbieter, ein Händler, eine Bank die Möglichkeit, je nach Use Case und Legitimationsbedarf zu sagen, nämlich Level of Assurance 1, 2, 3 oder 4. Wo dann wahrscheinlich auch ein entsprechendes Pricing
dahinter steht. Okay. Mhm.
Aber das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, wir haben dort in den Märkten, wo eigentlich Monopol, also die Identifikationsanbieter aus einer Monopolstellung kamen, alles Tochterunternehmen bzw. Gemeinschaftsunternehmen der jeweiligen Bankwirtschaften, haben jetzt die ersten Wettbewerber, die da reingehen. Die eine Website, die wie aber auch freier. Aber interessant ist, wir haben auch die Logik der Aggregatoren, ne?
Genau. Also um den Punkt nochmal von dem Podcast, den du gerade angesprochen hattest, ja auch eine Einleitung, wo es ja darum ging, ja, soll ich jetzt den Yes-Button integrieren oder Baby? Letztendlich gibt es ein neues Geschäftsmodell. Das ist mehr oder weniger sowas wie ein Payment Service Provider. Das ist nur ein Identitäts-Service Provider. Der würde dann zum Merchant hingehen und sagen, ja, du brauchst eine Identifikationslösung, du kannst dich einmal bei mir andocken und du kannst dann mehr oder weniger das ganze Portfolio hinten dran, vom einfachen Facebook-Connector über eine Vipps-ID, über eine Bank-ID, über was weiß ich alles, was es noch geben könnte. Und ich kann einfach flexibel hinzuschalten, wegschalten und je nachdem, was du brauchst, brauchst du nur eine Schnittstelle anzusprechen und hast mehr oder weniger alles integriert.
Das ist ja interessant. Und, sind das dann die gleichen, weil es gibt ja diese Modelle jetzt auch in Deutschland, die sich ja Banking Service Provider nennen, also letztendlich die PSD2 Aggregation machen, dass ich eben nicht mit allen Banken PSD2 sprechen muss, sondern eben nur mit einem, der dann die Schnittstellen in die ganzen Bankensysteme hat und die dann auch noch mit Mehrwertdienstleistungen anreichert. Ist das im gleichen Kontext oder habe ich dann am Ende des Tages als Händler im Grunde drei Dienstleister? Ich habe einen Payment-Dienstleister, der mir die Aggregation der Zahlungsverfahren macht, ich habe einen ID-Dienstleister, der mir die Aggregation der Identifikationsservices macht und einen PSD2-Dienstleister, der mir die Aggregation der PSD2-Daten liefert.
Also es ist das, momentan sind das noch getrennte bzw. teilweise vermischte. Also es gibt Anbieter in Skandinavien, die sowohl Payment Service Provider sind als auch Identitäts Service Provider. Es gibt aber auch Anbieter in Skandinavien, die sich nur auf das Thema Ident fokussieren und das dann lieber als Cross-Border-Ansatz fahren. Das heißt, wenn die meisten nordischen größeren Firmen sind ja auch Cross-Border, es ist ja nicht nur Schweden oder Norwegen. Und das heißt also, bevor ich mich jetzt mit landesspezifischen Lösungen auseinandersetze, setze ich mich einmal zusammen mit einem Anbieter, der dann für mich in die verschiedenen Länder noch reingeht. Was wir momentan sehen, ist da schon, dass die kommen alle aus einer Ecke. Und ich glaube, was noch dazu kommt zu den drei Sachen, die du genannt hast, ist noch das Thema Daten, also GDPR. Consent Management, dass ich dann auch irgendwo eine Plattform betreiben kann. Und ich glaube, in meine Zukunft gedacht, dass dieses alles mehr und mehr miteinander verschmelzen wird und dass es dann am Ende des Tages doch ein Anbieter gibt. Aber den Stand haben wir noch nicht. Also wir sind noch auf dem Stand, wo es noch separate Anbieter gibt, die aber jeweils in die andere Bereiche inzwischen ihre Fühler ausgestreckt haben und das Thema breiter aufsetzen, weil die einfach sagen, ja, ich bin eine Plattform und ob ich jetzt nochmal zusätzlich vielleicht auch mit jemandem kooperiere und sage, du, ich bin eigentlich ein Ident-Provider, aber ich habe hier noch jemanden, der ist PSD2-Provider, das kannst du von meiner Plattform auch bedienen und vice versa. Hm.
Ja, oder so ein Multi-Aggregator. Also ich habe jetzt irgendwie, bin jetzt der Payment-Dienstleister und integriere dann Drittdienstleister rein, die ID-Aggregatoren sind.
Ja, so genau so. Okay.
Ja. Aber ein spannender Punkt ist halt, Frank hat es eben gerade im Nebensatz erwähnt, das Thema Cross-Border. Wir sehen halt im Moment beim Thema Identification, genauso wie im Payment im letzten Jahrzehnt, wo die Acquirer dann angefangen haben, ich brauche hier europaweit länderübergreifende Dependancen, um den großen Händlern quasi Single Point of Contact und quasi eine europaübergreifende Zahlungslösung anzubieten, ist es halt auch so, dass im Identifications-Bereich zunehmend die Nachfrage ist, dass dann der Händler sagt, ich möchte nicht in jedem Land eine nationale Lösung, sondern ich möchte gern einen großen Stöpsel, der in den Ländern, wo ihr aktiv seid, mir überall die Identifikationslösungen, die nationalen, ermöglicht. Hm.
Ja. Ja, macht total Sinn. Vor allem, wir reden da ja über Länder, die nicht so ein großes Domestic Business haben wie in Deutschland, wo das Cross-Border-Geschäft natürlich ein wichtiges Geschäft ist, aber eher ein Zusatzgeschäft, als dass man vielleicht auch gegebenenfalls darauf verzichten könnte. Also das ist ja dann, je nachdem, von Händlerkategorie zu Händlerkategorie ist ja irgendwie 80-90% des Geschäftes ein Domestic-Geschäft. Und jetzt, wenn ich mir die kleinen Märkte anschaue, da ist ja sofort das Geschäft, ein Cross-Border-Geschäft, schlicht und ergreifend, weil die Volkswirtschaften an sich nicht so groß sind.
Ja, klar, und weil irgendwie auch kulturell und Heritage viele Unternehmen in den Märkten gleich gut vertreten sind. Also schauen Sie einfach mal den Versicherungsbereich angeschaut. IF als Beispiel, wir sind in allen vier Märkten vertreten.
Ja.
Und da gibt es einige Beispiele, wo es eigentlich auch Banken gibt wie Nordea, die in allen vier Märkten vertreten sind und so weiter. Das ist einfach und auch gleich stark, nicht nur, dass es ein Nischendasein ist. Mhm. Deswegen gibt es da einfach viel stärker den Bedarf. Angefangen hat das logischerweise mit einer Integration auf Länderebene, aber wenn ich dann überlege, wie viel Schnittstellen ich legen muss, dass ich dann irgendwann den Ansatz fahre, okay, ich binde das jetzt einmal zentral an, mit einer zusätzlichen Dienstleistung, die mir das Onboarding gerade im B2B-Bereich noch einfacher machen, da habe ich auch einen echten Mehrwert. Also wenn ich dann noch zusätzliche Lookups mache, ich ziehe noch Handelsregisterinformationen, ich gucke nochmal nach Sanktionslisten und so weiter. Das heißt also am Ende des Tages, ich echte Mehrwerte biete, sodass dass der Endkunde bzw. der B2B-Kunde leichter angebordet werden kann, dann bin ich wieder bei dem Thema, was Steven gesagt hat, dass ich einfach auch viel höhere Conversion Rates habe und viel schneller zum Abschluss komme. Also in Schweden brauche ich nicht mehr als 2 Minuten, mein Konto zu eröffnen.
Ja, und da haben wir ja vor irgendwie 2 Jahren Number 26 total gefeiert für. Das ist eben auch in der Straßenbahn mit 10 Minuten vielleicht dauern könnte, ein Konto zu öffnen. Ja. Während es in der Filiale immer noch diese papierhaften, antiquierten Prozesse sind und es dann noch viel, viel länger dauert. Gar wenn ich bei der Direktbank, die noch kein Videoident anbietet, dann noch zur Post rennen muss mit Öffnungszeiten der Post, Schlangen bei der Post und so weiter und so fort. Ja, auch da wieder ein Land, wo man sich sehr viel abschaut, oder Region, ist ja nicht nur ein Land, aber wo man sich sehr viel abschauen kann und wo man feststellt, dass wir dann doch teilweise etwas technologisch hinterm Mond leben.
Vielleicht kommen die Kollegen auch zu uns, die Aggregatoren.
Ja, klar. Das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, sowas damit zu machen. Gerade wo jetzt wir diese Identifikationsanbieter jetzt in Deutschland gerade in der frühen Phase haben.
Ja, genau. Und ich glaube, das, aber, und das ist auch ein Lessons learned aus Skandinavien. Also auch die, am Anfang war es so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Also, warum soll ich eigentlich einen Reseller am Ende des Tages bei mir anschließen? Also, da gebe ich am Ende des Tages Marge weg. Also, dieselbe Frage könnte sich Herr Wellme ja auch stellen. Warum soll ich jetzt eigentlich einen Reseller nochmal an mich anbinden, der nochmal mein Produkt weiterverkauft? Aber letztendlich ist es die gleiche Logik wie beim Payment Service Provider. Es ist das Thema Skalierbarkeit und es ist das Thema einfach Marktdurchdringung. Und das ist inzwischen auch erkannt worden. Also auch der Erfolg in den Nordics hängt im Wesentlichen davon ab, wie schaffe ich es wirklich, dass jede Versicherung inzwischen Bank-ID akzeptiert als Login-Verfahren. Und das ist zum Teil auch dadurch gelungen, dass ich wirklich Service-Provider habe, die das für mich erledigt haben und ich nicht jedes Land einzeln anbinden musste.
Ja, die Komplexitätsreduzierer, ja, das ist notwendig. Ja, und jetzt im Kontext, wie seht ihr das jetzt in Deutschland? Wo stehen wir da in Deutschland? Sind wir tatsächlich, wie gerade eben so gesagt, so hinter Mond oder ist es doch ein bisschen besser?
Gute Frage. Ich glaube, bevor wir nach Deutschland springen, will ich noch ein bisschen in die Nachbarschaft reinschauen. Also Niederlande haben wir schon eben angeschaut. Ich glaube, Belgien ist nochmal ein ganz spannendes Thema, um da auch nochmal den Bezug zu Deutschland herzustellen. Also die Belgier haben ja ewig lang schon eine EID. Und die EID funktionierte wirklich so, dass ich einen Personalausweis in den Kartenleser reingesteckt habe. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, elektronischer Personalausweis ist ja in Deutschland auch nichts Neues. Aber erst seit, glaube ich, 2 Jahren, als wirklich elektronischer Personalausweis verpflichtend ausgestellt. Das haben wir in Belgien sofort die Entscheidung getroffen, dass es so funktioniert. Und es hat eine relativ hohe Durchdringung. Also jeder hat sich dieses Kartengerät angeschafft. Und jetzt sind sie an der Stufe, wo sie sagen, chinesische Evolutionsstufe, wir machen es mobil. Initiative nennt sich It's Me und da sind wieder alle dabei, die dabei sein können, also angefangen von den Banken, also alle größeren Banken, aber auch die Telcos sind dabei und pushen gerade diese Initiative in den Markt rein. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass ich einmal meine App über den Kartenleser connecte mit meiner Identität. Und damit habe ich dann wieder diese mobile Anwendung, die ich dann wieder bei meinen ganzen Bankgeschäften und so weiter benutzen kann.
Das heißt, mein Handy liest über die NFC-Schnittstelle den Personalausweis aus.
Oder ich, wenn ich kein NFC habe, mache ich das so, dass ich das einmal im PC mit meinem Kartenleser mache. Mhm. Und dann ist es verknüpft. Und das, glaube ich, um den Sprung wieder nach Deutschland zu bringen, es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis ich eigentlich verstanden habe, dass dieser elektronische Personalausweis einen gewissen Mehrwert bietet. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es wieder so dieses Thema Skepsis. Also warum hat das nicht funktioniert? Warum war es freiwillig? Weil ja dann irgendjemand was gehackt hat und gesagt hat, ist es nicht sicher, und wenn ich das irgendwo zentral ablege und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir auch dieses ganze Thema Identitätsdiebstähle. Also das ist die Frage, was ist da besser oder schlechter? Und jetzt den Bogen wieder zu schlagen zu deiner originären Frage, also wo stehen wir in Deutschland? Ich glaube, wir sehen viele Initiativen, jetzt mit Verimi, etwas anderer Ansatz, also auch wenn ich jetzt sehe, so diese Presseveröffentlichungen, wo ich sage, ja, die Allianz tritt gegen Google und Facebook an, wo es dann darum wirklich geht, das Thema Daten zu sammeln in irgendeiner Weise, weil sonst brauche ich ja nicht gegen Google und Facebook anzutreten. Und das ist ein etwas anderer Ansatz, als zu sagen, ja, ich möchte Identität vermitteln oder zur Verfügung stellen. Also allein schon, wenn ich die beiden Apps vergleiche, also eine Verimi-App, da kann ich ja noch Dienstleister hinzufügen, wo Verimi schon, wo Verimi in Zukunft akzeptiert wird und so weiter. Während bei einer Bank-ID-App, die ist vollkommen nüchtern. Das Einzige, was da passiert ist, ist ein Text, wo möchtest du dich gerade identifizieren, welche Transaktion möchtest du gerade durchführen, bitte bestätige. Das ist alles, da gibt es keine Transaktionshistorie, keine Möglichkeiten zu überlegen, wo könnte ich das noch einsetzen und so weiter. Und ich glaube, da bin ich mal gespannt, ob der Ansatz eigentlich in Richtung Identifizierung richtig funktioniert und sich auch in der Größenordnung durchsetzen kann.
Man schafft da ja immer eine zusätzliche Barriere. Ich habe heute Morgen versucht, mich bei Verimi anzumelden. Hat leider nicht funktioniert. Ich werde es sicherlich nochmal machen. Aber vom Konzept her ist eine Initiative wie jetzt natürlich aus Kundensicht ein kleinerer Schritt, weil ich halt kein zusätzliches Konto eröffnen muss, sondern nur sicherstelle, dass der Dienstanbieter auf meine legitimierten Daten im Bankkonto zugreift.
Ja. Ja, das heißt, die Hürde für eine Identifikation ist deutlich geringer als bei Verimi, wenn ich euch richtig verstehe.
Ja, beziehungsweise Verimi ist im ersten Ansatz ja auch keine Vollidentifikation. Also ich kann mich ja bei Verimi anmelden, ohne dass jemand meinen Personalausweis angeschaut hat. Also da bin ich, was mein Insurance-Level angeht, ja deutlich niedriger als das Top-End, was jetzt anbieten könnte an der Stelle. Jetzt hat natürlich den Nachteil, dass es, momentan nur in der Sparkassenwelt funktioniert.
Und der SWK. Also es ist ein offenes Verfahren, das muss man sagen, aber natürlich wird es im Moment nur mit den Sparkassen assoziiert.
Ja. Wobei, ja, aber ich weiß, ob ihr den Artikel gelesen habt von der Tetra N, am Tag des Launches oder zwei Tage nach dem Launch, ein sehr kritischer, sehr, sehr kritischer, fast aus meiner Sicht überkritischer Artikel, nach dem Motto, es kann schon alles nichts werden, schon Verimi ein bisschen runtergeschrieben, was ich A, zu hart fand, aber auf der anderen Seite ein valider Punkt, der hat auch bei mir, ist auch bei mir hängen geblieben, so nach dem Motto, ja, es ist ein MVP, aber keines der Unternehmen, die Verimi launchen, sind überhaupt am Anfang auf der Akzeptanzseite dabei, also keine Allianz, kein Springer, kein Mercedes. Und wenn die selbst schon nicht dran glauben, dass sie zumindest beim Start dabei sind, warum soll dann jemand anderes daran glauben? Das ist natürlich ein valider Punkt, den können sie vielleicht auch relativ schnell erledigen. Aber das hat auch bei mir gehangen, so nach dem Motto, stimmt. Also das ist, ja, ist natürlich dann schwierig bei der Überzeugung, weil warum, wenn ich jetzt irgendwie ein x-beliebiges Unternehmen anspreche und sage, warum habt ihr es in-house noch nicht gemacht, aber warum sollte ich jetzt machen? Das ist natürlich so dieses klassische Eat Your Own Dog Food Problematik. Ja. Da müssen sie noch dran arbeiten, meines Erachtens.
Klar, ich meine, die Deutsche Bank, die bietet Verimi an, die ist ja auch einer der Gesellschafter.
Mir geht es eher um die Services, also Allianz, die Versicherung verkaufen, dass ich da quasi mich beim Verkauf einer Versicherung identifiziere, ja, oder quasi den Antragsprozess verkürze. Oder bei Springer, wenn ich irgendwie Bild Plus Mitglied werde und auch den Flow verkürze. Deutsche Bank habe ich eine Identifikation, da brauche ich keine weitere. Aber diejenigen, die genau in den Anwendungsfällen sind und da auch wahnsinnige Use Case anbieten, für den Kunden bequemer das zu machen, die haben es noch nicht. Stattdessen ist dann jetzt beispielsweise bei Weltsparen das live. Was nett ist, aber noch kein Massenmarkt.
Und genau da ist das ist ja der springende Punkt. Also es ist Weltsparen auf einmal auf dem Plan, die nicht so bekannt sind aus meiner Sicht. Also ich kannte die vorher noch nicht. Aber dann kriege ich aus der App den Hinweis, du kannst bei Weltsparen verwenden. So, ist es jetzt eigentlich eine Identifikationsplattform oder ist es eine Marketing-Datenplattform?
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, ich will es jetzt nicht...
Vertrauen zu gewinnen und zu halten,
das wird jetzt entscheidend sein. Und entscheidend wird ja genau sein, das, was du eben gesagt hast, Jochen. Inwieweit schaffen es eigentlich mit Telekom, eine Lufthansa, mit Miles & More, eine Daimler, mit was weiß ich, Car2Go, Drive Now im Schlepptau? Inwieweit schaffen die das eigentlich, ihre gesamte Userbase dahin zu konvertieren? Weil dann habe ich das Thema kritische Masse erreicht und habe dann erstmal eine Userbasis erreicht, die dann nach weiteren Möglichkeiten sucht und auch weitere Möglichkeiten nutzen wird, weil es für die dann wiederum eine absolute Vereinfachung darstellt.
Ja, du hast vorhin jetzt im Thema Erfolgsfaktoren, um die Relevanz zu bekommen, vorhin hast du ganz kurz das Thema Payment angesprochen, nach dem Motto, wir können da sehr viel vom Payment lernen. Und das sehe ich genauso. Jetzt ist die Payment-Initiative der deutschen Banken bislang noch nicht so der große Erfolg. Sind wir einfach in Deutschland zu kritisch, auch im Hinblick auf neue Initiativen, wenn man auch den E-Postbrief und die E-Mail anschaut, was ja auch eine höhere Sicherheit liefern sollte und trotzdem nicht funktioniert hat. Wie ist denn diese kritische Masse zu erreichen und was sind denn die Learnings aus den Nordics, die wir da nutzen können, um vielleicht in Deutschland auch die kritische Masse schneller zu überspringen? Ja.
Also die zwei Kernfragen, die sich einem da aufdrängen, ist erstens, wie tritt man optimalerweise in zweiseitigen Markt? Fokussiere ich mich auf den Endnutzer, fokussiere ich mich auf den Dienstanbieter oder versuche ich beides gleichzeitig zu machen? Und die zweite Frage ist, wie erreiche ich denn überhaupt diese kritische Masse, um dann in der Lage zu sein, Standard anzubieten? Und ich will da jetzt nicht groß in die Details gehen, aber zu der ersten Frage, wie sollte man eigentlich in zweiseitigen Markt eintreten? Alle erfolgreichen Markteintritte, die wir gesehen haben im Payment in den letzten Jahren, sind alle über die Nutzerseite gekommen und sie sind alle über einen nicht payment-spezifischen, nicht zweiseitigen Use Case gekommen. Ob es ein WeChat gewesen ist, die mit WeChat Pay begonnen haben, als sie erst ein riesiges Social Network waren, oder ob es die ganzen Mobile-Payment-Verfahren in den Nordics waren, die erst groß geworden sind als Peer-to-Peer-Verfahren, wo man sich natürlich erst nicht um die zweite Seite des Marktes kümmern muss, sondern erstmal eine Endkundenpenetration erreichen kann. Und dann hat man am Ende eine große Menge an Nutzern, die einen Sog auf die andere Seite des Marktes erreichen können und dann diese ominöse kritische Masse erreichen. Und die kritische Masse, da sagt man quasi immer, das ist so der Tipping Point für zwischen 10% und 15% des Gesamtmarktes. Das ist ganz wichtig, des Gesamtmarktes, nicht eines bestimmten Marktsegmentes. Und das erreicht man halt durch zwei große Erfolgsfaktoren. Das eine ist Killer-App, das zweite ist Vertriebskraft. Klingt super trivial, wird aber ganz häufig einfach nicht berücksichtigt. Was ist eine Killer-App? Eine Killer-App bedeutet, ich brauche einen relativ starken Customer-Value. Relativ, weil starker Customer-Value im Vergleich zur zweitbesten Lösung. Beispiel, PayPal vor 15 Jahren, zweitbeste Lösung war Kreditkartendaten eingeben. Damals war Passwort und E-Mail-Adresse ein wahnsinniger Customer-Value. Es muss einfach sein, fehlerrobust, muss sichtbar für Dritte sein, die müssen sagen, tolle Sache will ich auch haben. Dann kommt man quasi so, das ist auch durch Forschung bewiesen, in den Bereich Killer-Applikationen rein. Und der zweite große Erfolgsfaktor ist halt das Thema Vertriebskraft. Im Payment genauso wie im Identity-Bereich ist der Netzwerkeffekt sehr, sehr relevant. Das heißt, ich brauche einen ganz großen adressierbaren Markt und den muss ich dann auch ansprechen. Wenn ich 10% bis 15% des Gesamtmarktes erreichen möchte, aber vielleicht nur 30%, 40%, 50% Marktanteile habe, ist es natürlich viel, viel schwieriger, diese kritische Masse zu erreichen, als wenn ich sage, ich bilde ein Konsortium aus dem gesamten Markt, beispielsweise alle Banken, und adressiere damit die komplette Menge der Zielkunden. Die Logik klingt trivial. Es ist aber immer sehr, sehr erschreckend, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wie häufig das nicht beachtet wurde bei vielen verschiedenen Payment-Lösungen. Und das lässt sich quasi eins zu eins übertragen ins Thema Identification. Ich brauche einen tollen Use Case, der den Kunden überzeugt, wo ich wenig Hürden habe. Deswegen ist halt auch der Punkt, in dem Moment, wo ich ein zusätzliches Konto anlegen muss, wie bei Verimi, ist es eine zusätzliche Hürde im Vergleich zu einer Lösung wie zum Beispiel Yes, die einfach nur Nero erlegt. Und ich brauche auf der anderen Seite eine Vertriebskraft, die optimalerweise den gesamten Markt abdeckt, weil es dann einfacher ist, diese kritische Masse von 10% bis 15% am Anfang zu erreichen.
Also mal jetzt umgedreht gesprochen, bei 80 Millionen Einwohnern, ne, und da brauchen wir mindestens roundabout 10 Millionen Nutzer, damit ich sagen kann, dass ich das eigentlich jetzt erfolgreich in dem Markt etabliere und beziehungsweise dass ich dann diesen Tipping Point erreiche, wo gesagt wird, okay, in den nächsten Jahren werden dann die anderen Nutzer eigentlich folgen und alle drauf springen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wie kriege ich am schnellsten diese 10 Millionen hin? Also, ne, und wenn man jetzt mal diese drei Initiativen anschaut, die es jetzt gibt, also Verimi, Yes und mit
Kass bei den Genus,
NetID, genau. Die vierte mit United Internet, RTL und Pro7, Sat1, dann ist es spannend zu sehen, wer schafft es eigentlich als erstes, da diesen Tipping Point zu erreichen, weil ich glaube, das sehen wir auch in den anderen Märkten in Skandinavien. Irgendwann mal erreiche ich diesen Tipping Point und dann bekomme ich fast eine monopolistische Stellung. Und erst wenn ich wieder über die 90% bin, fangen wieder an, Leute an zu attackieren. Also wie jetzt hier zum Beispiel in die Vipps-ID in Norwegen, oder wir haben die Initiative in Schweden mit Fair-ID, die genau da an dieser Stelle auch ansetzen, weil sie sagen, ja, ihr schießt ja jetzt mit Kanonen auch Spatzen, ich habe was Besseres für einen gewissen Use-Case, aber ich habe auch schon Infrastruktur, die es für mich viel einfacher macht, in diesen Markt dann noch mit reinzukommen. Sprich über das Thema der Aggregatoren. Mhm.
Ja, also letztendlich, wenn ich mir alle Beteiligten anschaue, sind ja eigentlich die Banken mit am besten positioniert. Wenn man einfach überlegt, wie viele Online-Banking-Kunden habe ich, 50 Millionen, wie viele Apps habe ich da draußen auf den mobilen Endgeräten, bestimmt 15, 20 Millionen Apps. Wenn ich es schaffe, die bestehende Infrastruktur für Ident-Services zu aktivieren, dann habt
ihr... Das ist vollkommen richtig. Da muss ich nur überlegen, wie eine Lufthansa, Anführungsstriche, ihre Miles-and-More-Kunden zwangsbeblicken kann, dass sie sich in Zukunft nicht mehr mit der Service-Card-Nummer anmelden, sondern mit Realme.
Und das ist immer schwierig, weil dann habe ich ja einen direkten Vergleich als Lufthansa, beziehungsweise als Lufthansa-Kunde. Ich habe heute das und jetzt sagt mir Lufthansa, du hast hier morgen das andere. Und dann muss es natürlich von dem Mehrwert signifikant höher sein. Deswegen glaube ich, funktioniert das in den Bereichen sehr gut, wo ich noch keinen Wettbewerb habe, also wo ich keine Lufthansa-ID habe, sondern wo ich jetzt irgendwie einen Vertrag schließe bei Vodafone, wo ich irgendwie alle 2 oder 5 Jahre mal oder 6 Jahre mal bin, weil ich da irgendwie zufällig mal einen Vertrag irgendwie geändert habe. In dem Moment, wo ich bei Vodafone oder bei der Telekom bin mir der Antragsprozess einfacher gemacht wird, von wem auch immer, dann muss der Einstieg quasi ohne Registrierung und ohne irgendwie einen Aufwand sein, sondern ich muss sofort auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen können. Ich glaube, da ist der Hebel, so als aus dem Bauch heraus Jochen. Aber ist das denn, war das denn in Skandinavien, ist das vergleichbar? Weil du sagtest vorhin, da gab es schon diese ID-Services und da ging es eigentlich nur darum, die dann auszurollen und nicht erst neu einzuführen.
Genau so ist es. Also im Prinzip Bank-ID als das Thema, das war das Standard-Login-Verfahren des Online-Banken in Skandinavien bzw. in Schweden. Und das heißt also, jeder hatte schon eine Bank-ID, wenn er Online-Banking machen wollte. Also das war früher auf der Debit-Card drauf. Ich habe ein Kartenlesegerät gehabt, das habe ich an meinen PC in einen USB-Port gesteckt, das hat mir die Bank geschenkt, ich musste nicht eins kaufen, das war ja schon mal der erste Vorteil gegenüber dem elektronischen Personalausweis. Und ich habe dann einfach meine Visa-Karte reingesteckt und das war meine Bank-ID. Damit konnte ich das machen. So, jetzt führe ich eine mobile Bank-ID ein. Ja klar, ich habe, was eben Steven meinte, diesen Kundenvorteil, der ist sofort ersichtlich. Also ich kann jetzt von überall her mich anmelden an der Bank und ich muss jetzt nicht für mein Online-Banking-Geschäft
zu Hause
vom Kartenlesegerät setzen, ja, sondern ich kann das mobil machen, auf dem Tablet, auf dem Smartphone und so weiter. Das heißt, da war dieses Thema Adaption und Adaptionsgeschwindigkeit wesentlich schneller. Und um mit deinem Beispiel zu bleiben, also wenn jetzt ein Lufthansa sagen würde, ich würde jetzt von heute auf morgen alle Miles & More Kunden umstellen auf Realme, dann werden sich die Kunden sagen, warum soll ich mich jetzt erst bei Realme anmelden, um mich dann bei Lufthansa anzumelden. Das heißt, du hast ja gerade einen Case gemacht zu sagen, ja, das würde ja dann nur funktionieren, wenn ich mich irgendwo neu anmelde. Jetzt ist es aber so, dass ich da nicht die Frequenz habe. Also wie oft schließt du einen neuen Telekom-Vertrag ab oder Telefonvertrag? Wie oft schließt du eine neue Versicherung ab? Das ist ja nicht das Thema, wo du so eine hohe Frequenz hast, um die Penetration zu erreichen in möglichst kurzer Zeit.
Verhalten. Das stimmt. Ja.
Und deswegen ist eigentlich, so ein Ansatz wie Yes, wenn ich es schaffen würde, dass das jetzt für mich der neue Lock-on in der Sparkassenwelt ist, um mein bisheriges Lock-on-Verhalten eingesetzt und das mehr oder weniger von alleine passiert und ich damit dann auch meine ganzen Transaktionen freigeben kann, ich damit auch zum Beispiel als zweiten Faktor funktioniere im Online-Banking oder in der Online-Zahlwelt für eine Kreditkarte, dann habe ich auf einmal Use-Cases, die das Thema dann befeuern, und dann habe ich das Thema Nutzerbasis und das Thema Nutzung, Weil es hilft mir ja nichts, x Millionen Kunden zu haben, die es nur einmal im Jahr verwenden. Sondern ich muss ja wirklich Toothbrush-Test zweimal am Tag Anwendung am besten. Dann habe ich es ja wirklich verinnerlicht und weiß, wie es funktioniert und verwende das auch.
Ja, welche Initiative in Deutschland ist am besten aufgestellt, um diese Sache zu bekommen? Aktuell, also ich glaube, grundsätzlich konstatieren kann man, die Banken sitzen auf dem größten Datenschatz von allen, die sich gerade in diesem Markt tummeln, weil sie komplett GWG verifizierte Daten haben. Einer der Erfolgsfaktoren ist, dass man so große Vertriebskraft hat, dass man relativ gut die 10-15% des Marktes erreichen kann. Im Moment hat keine dieser Initiativen wirklich ein bankübergreifendes, marktübergreifendes Setup, sodass das wahrscheinlich schwierig wird. Insofern ist eigentlich das wahrscheinlichere Szenario, dass sich die Lösungen in Deutschland im Weg stehen und wir eine fragmentierte Landschaft behalten werden.
Was dann bedeutet, die großen GAFAs lachen sich einen aus und lachen uns aus, weil sie ja diejenigen sind, die heute die größte Login-Infrastruktur neben dem Online-Banking ermöglichen. Weil ich nutze Facebook-Login, ich nutze Google-Login für meine ganzen Dokumente und wir wissen ja, dass die auch die klare Strategie haben, dass, also siehe Fido-Allianz, wo Google auch sehr stark aktiv ist, auf möglichst alle Use-Cases auszuholen.
Nein. Ich hätte da zwei Gegenargumente. Das eine ist, ich glaube, viele Konsumenten würden, Stichwort Facebook-Daten-GAU aktuell, einem Facebook nicht gestatten, die GWG-konformen Daten zu besitzen, um mich damit für meine Bankprodukte anmelden zu können. Ich glaube, da haben tatsächlich andere Unternehmen den erforderlichen Vertrauensvorschuss. Und der zweite Punkt ist, ein fragmentierter Markt ist eine tolle Spielwiese für Aggregatoren. Und damit sind wir quasi wieder von dem Thema vorhin. Es ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass sich dann quasi genauso wie wir diese Online-PSPs haben, sich Identity Service Provider bilden und einfach sagen, lieber Händler, welches Identifikationsverfahren möchtest du denn anbieten? Und dann kann er sagen, ich will Yes, ich will Verimi, ich will NetID und dann wird dem Kunden die Login-Möglichkeit ermöglicht, womit er sich wohlfühlt.
Und das kann man nochmal weiterspinnen. Das geht ja gar nicht nur um die drei Initiativen, sondern ich kann ja dann noch zusätzlich anbieten, zu sagen, so pass mal auf, wenn du gar keine von den drei hast, was ist denn? Hast du eine Web-ID, hast du ein ID-Now? Oder soll ich dich mit dem Postportal verknüpfen? Und die Rücklieferung aus dem Postportal folgt wieder über mich und ich liefere die Daten wieder zurück an dich, Händler. Und du musst nicht irgendeinen Postcoupon irgendwo einscannen und auslesen oder sonst was machen. Und ich glaube, das, meine Vermutung wäre, dass das eigentlich eher zum Tragen kommt, weil das einen Vorteil für den User bietet. Also wenn ich schon mal einmal, im Idealfall, wenn ich schon einmal Postident gemacht habe, dann kann ich das multiple Male verwenden. Wenn ich ein Web-ID gemacht habe, das war ja bei euch auch im Panel so der Fall, dass ich das multiple verwenden kann. Und wenn ich dazwischen noch einen Aggregator habe, der mir diesen Vorteil liefern kann, zu einem Händler, zu einer Bank, zu einer Versicherung, wer auch immer da gerade einen Identifikations- oder Autorisierungsbedarf hat, da wird sich dann durchsetzen. Und am Ende des Tages werden wir schon sehen, dass die drei eben benannten Verfahren, möglicherweise kommt ja die Post noch mit einem Verfahren rum, das Thema elektronischer Ausweis mit der Governicus-Initiative ist ja auch noch mal dabei, ist nochmal interessant zu sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, wir werden am Anfang eine offene Infrastruktur haben, wo ich wirklich jemanden dann diesen Vorteil relativ leicht auch darstellen kann im Onboarding-Prozess.
Das ist dann aber im Endeffekt, schiebt sich der Aggregator zwischen die Kundenbeziehung des Identity Service, des Identitätsproviders und des Dienstanbieters, was aber auch bedeutet, dass er natürlich beim ganzen Pricing ein Wörtchen mitspielt und seine Revenue-Pools füllen wird.
Genau.
Ja, Ja, das ist eine interessante These, der ich mich eigentlich auch anschließen kann. Mal gucken. Lass uns mal in 3 Jahren schauen, was sich durchgesetzt hat.
Ja, ich meine, wir sehen ja die ersten Anbieter aus Norwegen und Skandinavien, die rollen ja jetzt den europäischen Markt auf. Also was das Geschäftsmodell, was wir eben beschrieben haben, funktioniert hervorragend in den skandinavischen Ländern. Und wir sehen jetzt, dass die ersten Anbieter jetzt nach Europa kommen, sich schon in Holland mit der Ideninitiative auf ihre Plattform gesetzt haben, ITSMI draufgesetzt haben und auch in Deutschland schon anfangen zu fassen und auch schon die ersten Anbieter andocken, um dann auch dementsprechend da auch für Momentum zu sorgen. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass jeder, der sowas machen möchte, dass so ein Identitätsdienstleister sind, eigentlich dem gegenüber offen sein sollte, weil er dann am Ende des Tages auch selber mehr Geschäft daraus bekommt, weil er mehr Akzeptanzstellen geschaffen bekommt.
Richtig, und schlicht und ergreifend, wir reden jetzt am Anfang so ein bisschen runtergespielt nach dem Motto, wir sind ein großer Domestic-Markt und das Ausland spielt jetzt keine so große Rolle für viele Händler. Es ist immer noch ein nennenswerter Anteil und am Ende des Tages sind wir europaweit fragmentiert und Wachstum kommt eben auch über das Wachstum international und Service von Kunden international. Von daher hilft es natürlich nicht nur einen Aggregator zu haben, der irgendwie die nationalen Verfahren aggregiert, sondern eben auch alle internationalen Verfahren, dass ich dann gleich alle internationalen Kunden ansprechen kann.
Ja, richtig, wobei das ein netter Nebeneffekt ist. Ne? Also ich glaube, es wird aus Deutschlands Sicht gesehen, wenn ich jetzt einen Aggregator habe, der auf den deutschen Markt eingeht, wie ein Signicard aus Norwegen meinetwegen gerade den deutschen Markt aufnimmt, der wird erstmal die deutschen Produkte, Anführungsstriche, an sich anbinden. Und ihm steht es ja dann frei, ob er dann nochmal eine Bank-ID anbinden möchte oder nicht. Aber er hätte technisch die Möglichkeit einfach, weil eine API hat, die ansprechen
kann. Ja. Gut, wir sind jetzt schon über eine Stunde im Thema drin und müssten langsam zum Ende kommen, weil wir haben immer so die uns an die andere Podcast-Regel von auch unseren Wettbewerbern angeschlossen, nämlich dass ein Podcast in der Regel nicht länger sein sollte als ein deutscher Inlandsflug, der dauert ungefähr eine Stunde. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wie ich höre die Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit, sind wir bei 45 Minuten oder paar 30, je nachdem, wie schnell der Algorithmus ist, aber wir sollten nicht so lange drüber sein. Ich habe wieder sehr viel gelernt, ist ein offener Markt, der sich jetzt gerade so sehr dynamisch in Entwicklung befindet. Von daher auch spannend zu sehen, was da passiert. Habt ihr noch was ihr noch vergessen hattet, bislang auf dem Weg zu erwähnen?
Nichts Relevantes. Also ich glaube, die Kernaussage ist, diese Aggregatorenlogik durchbricht diese Winner-Takes-It-All-Logik. Wir brauchen nicht oder wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht die eine Lösung bekommen, sondern wahrscheinlich eher fragmentierte Lösungen, eine fragmentierte Landschaft. Aber das ist auch nicht schlimm. Es wird trotzdem funktionieren.
Weil aus meiner Sicht das Thema User-Vorteil überwiegen wird. Also da brauche ich bloß mein tägliches Leben in Skandinavien zu sehen, in Schweden zu sehen. Das möchte ich nicht missen, wenn ich zurück nach Deutschland komme.
Ja, wir schon ganz neidisch nach Skandinavien. Allein die ganzen Use Cases im öffentlichen, der öffentlichen Verwaltung mit irgendwelchen Papieren, die ich beantragen muss und dann physisch vor Ort sein muss oder teilweise auch Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich bei der Produktbestellung.
Die wieder anstehen im Einwohnermeldeamt.
Genau, das schreit alles danach, dass wir solche Services, Identifikationsservices haben und dann auch entsprechend Aggregator, um die kritische Masse zu überwinden.
Genau so.
Gut, ja, vielen, vielen Dank für die super interessante Information mal wieder. Insofern habe auch wieder sehr viel gelernt, genauso wie beim Payment in Nordics Podcast. Vielen, vielen Dank euch und Auch vielen Dank an die Sponsoren nochmal, an Aquad Consulting, nein, nicht an Aquad Consulting, Wart-Sponsor, an Concardis und an Protecting. also nochmal vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, gibt es eine Website von Aquad Consulting, wo der Zuhörer sich nochmal informieren kann. Habt ihr White Paper geschrieben zu dem Thema?
Zum Thema Identity nicht, zum Thema Payment in the Nordics ja, und wenn es da Fragen gibt, einfach per Mail. Da haben wir eine ganze Menge auf Knopfdruck.
Dann geht am besten auf die Website von Aquad Consulting, aquad.de oder .com?
De,
gut. Wunderbar, dann vielen, vielen Dank euch und wir sehen uns bestimmt bei der einen oder anderen Konferenz mal wieder, von daher wir sehen uns und an die Hörer, schaut mal auf die Website, sind durchaus spannende Entwicklungen und von daher gerne auch mal die Lead-Generierung hier von Payment Banking zu euch.
Danke,
vielen Dank.
Macht's gut, tschüss.
Du auch, Jochen, ciao.
Tschüss.